Hallo, hier ist Radio X. Aus gegebenem Anlass der Aktualität haben wir uns entschlossen, heute das Thema Thilo Sarrazin zu besprechen. Sarrazin, der Mann ist ja allgemein bekannt für seine öffentlichen Einlassungen, die viele als provokant empfinden. Vor einem knappen Jahr hat dieser Sarrazin dann schon mal extra großes öffentliches Aufsehen erregt mit einem Interview, das er der Zeitschrift Lettre Internationale gegeben hat und worin er sich mit der deutschen Sozial-, Zuwanderungs- und Integrationspolitik anlegt. Vor allem mit heftigen Ausfällen gegen muslimische Zuwanderer. Nun hat er auch noch ein Buch mit dem vielsagenden Titel Deutschland schafft sich ab nachgereicht. Damit hat er es sofort zum Top-Thema in sämtlichen Medien gebracht. In 1000 Interviews hat er seither für seine Weltsicht Reklame gemacht und damit für einen öffentlichen Skandal gesorgt. Insbesondere wegen seiner Ausflüge in die Genetik. Speziell in seinen Ausführungen zu einem sogenannten, wie er es genannt hat, Judengen, entdeckten führende Meinungsmacher der deutschen Öffentlichkeit Anklänge an die nationalsozialistische Eugenik und arbeiten seitdem daran, Sarrazin einen Karriereknick zu verabreichen. Uns ist an Sarrazin und der aufgeregten öffentlichen Debatte über seine Auffassungen auch allerhand aufgefallen. Nicht zuletzt in der Hinsicht, was die kritische Öffentlichkeit an Sarrazin alles nicht kritisierenswert findet, sondern locker als öffentlichen Konsens durchgehen lässt. Der Mann ist Mitglied des Bundesbankvorstandes. Er war vorher Finanzsenator von Berlin, ist also ganz zweifelsfrei Angehöriger der führenden Elite Deutschlands. Als solcher hat er in besagtem Interview mit Lettre Internationale, daraus stammen auch die folgenden Zitate, jedenfalls die meisten, als solcher hat er einen Blick auf Berlin geworfen, seine frühere Wirkungsstätte, und hat sich insbesondere mit dem Zustand der Berliner Bevölkerung befasst. Dort will er folgende Zustände festgestellt haben. Zitat: Bei uns gibt es eine breite Unterschicht, die nicht in Arbeitsprozesse integriert ist. Doch das Berliner Unterschichtproblem reicht weit darüber hinaus. Wir haben in Berlin 40% Unterschichtgeburten und die füllen die Schulen und die Klassen. Berlin hat einen Teil von Menschen, etwa 20% der Bevölkerung, die nicht ökonomisch gebraucht werden. 20% leben von Hartz IV und Transfereinkommen. Eine große Zahl von Arabern und Türken hat keine produktive Funktion, außer für den Obst- und Gemüsehandel. Und es wird sich auch vermutlich keine Perspektive entwickeln. Das gilt auch für einen Teil der deutschen Unterschicht, die einmal in den subventionierten Betrieben Spulen gedreht oder Zigarettenmaschinen bedient hat. Diese Jobs gibt es nicht mehr. Berlin hat wirtschaftlich ein Problem mit der Größe der vorhandenen Bevölkerung. Zitat Ende. Sarrazin legt also los mit einer Besichtigung der sozialen Zustände im Lande, die sich für ihn in der Hauptstadt Berlin exemplarisch verdichtet präsentieren. Er stellt fest, es gibt massenhaft Leute, die keine Arbeit haben, die für die Wirtschaft keinen Nutzen bringen, die von staatlichen Sozialleistungen leben. Und was ist sein Urteil über diese Armutsgestalten und ihre armseligen Lebensbedingungen? Sein Urteil lautet: Mit einem solchen Volk lässt sich doch nicht ordentlich Staat machen. Was ist das für ein Blickwinkel, mit dem dieser Politiker die Zustände bzw. die Leute in der Stadt taxiert? So spricht ein politischer Macher, einer, dem von vornherein kein anderer Standpunkt in den Sinn kommt, als der eines verantwortlichen Staatsmannes, der einen nationalen Standort von Kapital regiert. Als solcher äußert er mal ungeschminkt, was in den Augen eines führenden Verwalters des Standorts Deutschland Sache ist. Doch nicht welche Probleme die Leute haben, sondern welches Problem Berlins Regierende mit ihrem Volk haben. Ganz selbstverständlich blickt der politische Macher von oben auf die Menschen herab als Ressource für Erfolg und Größe der Nation. Das heißt, er taxiert die Leute danach, inwiefern sie als Instrument für Berlin und seine Wirtschaft brauchbar sind. Lässt sich mit dem, was da so an Volk rumläuft, ein erfolgreicher Konkurrenzstandort bauen? Das ist der Gesichtspunkt, den er an seine Untertanen anlegt. Die sind für ihn staatlich verfügbares Menschenmaterial. Und deshalb kommt ihm die Frage, kann man als Staatsmann mit denen was anfangen? Die Leute haben Mittel für den Erfolg der Wirtschaftsmetropole zu sein und sonst gar nichts. Den politischen Führern ist nichts selbstverständlicher, als dass sie mit ihrer Herrschaft über ihre Untergebenen den Erfolg eines nationalen Kapitalismus herbeiregieren müssen. Und ihre Leute taxieren sie danach, ob sie dafür brauchbar sind oder nicht. Diesen Zustand sehen sie wie eine Art Naturgegebenheit an.
Für diesen herrschaftlichen Standpunkt hat die Öffentlichkeit den Sarrazin nicht kritisiert. Das Spezielle an diesem Typen ist ja nur, Sarrazin spart sich jede Art der ansonsten in öffentlichen Stellungnahmen üblichen anbiedernden Heucheleien. In dem Sinne, Arbeitslosigkeit bzw. der hohe Ausländeranteil ist ein Problem. Natürlich für die Betroffenen, aber auch für uns alle und wir Politiker kümmern uns drum. Er trifft nicht, wie sonst üblich, mit der Pose des Dieners, des Volkes an. Stattdessen geht der Mann direkt zur Beschimpfung des Volkes über. Ein gewisser Teil davon, also des Volkes, ist zu groß und wässert herum, ohne dass der Staat oder Wirtschaft etwas nützen würden. Schon stark. Sarrazin beruft sich darauf, dass massenhaft Leute von der Berliner Wirtschaft aussortiert, dass sie dauerhaft fürs Wirtschaftswachstum überflüssig gemacht worden sind. Dass sie also Opfer des kapitalistischen Geschäftsgangs geworden sind. Aber der Elitemensch Sarrazin sieht das genau umgekehrt. Was die wirtschaftlichen und politischen Interessen, die am Standort Deutschland zählen, an ihrem menschlichen Material aus der Sparte Lohnabhängige anrichten, das macht er ganz unverblümt dem Betroffenen zum Vorwurf. Das, was Staat und Kapital aus den Leuten machen, das schiebt er denen in die Schuhe. Sie haben keine produktive Funktion, sie sind nicht nützlich, sie werden für das Wachstum in Berlin nicht gebraucht, also sind sie zu viel. Und damit soll nicht der Skandal benannt sein, wie schäbig die Marktwirtschaft mit ihrer menschlichen Manövriermasse umspringt. Nein, ganz im Gegenteil. Sarrazins Logik heißt, wer den Schaden in der Konkurrenz hat, der ist der Schaden. Und für das Gemeinwesen, Berlin, Deutschland, dafür ist er der Schaden. Sarrazin macht aus der kapitalistischen Tatsache, dass die Leute Objekt einer Sortierung sind, dass sie als Opfer des Arbeitsmarktes überflüssig gemacht worden sind, ein Urteil über sie, sie sind für die am Standort Deutschland maßgeblichen Interessen untauglich. Also taugen sie nichts. Und wer sich als nicht mehr brauchbar erweist, der hat für Sarrazin ein Existenzrecht am erfolgsgewohnten Standort Deutschland verwirkt. Der Mann unterstellt einen kompletten Kapitalismus mit seinen Klassengegensätzen, mit den Sortierungen, die er anrichtet, mit dem notorischen Oben und Unten, das er unter staatlicher Aufsicht erzeugt, als die quasi natürliche Form, in der das Wirtschaften der Menschheit überhaupt bloß geht. Und er legt den unausbleiblichen Verlierern der kapitalistischen Konkurrenz als ihre Eigenschaft zur Last, was diese Konkurrenz an ihnen angerichtet hat.
Für eine Führung, vertreten durch Herrn Sarrazin, die einen erfolgreichen Kapitalstandort regieren will, ist ein solches Volk eine einzige Zumutung. Das verlangt nach schonungsloser Aufklärung. Sarrazin will ausdrücklich, wie er sagt, gegen viele Mauern der politischen Korrektheit verstoßen, die angeblich verhindern, dass Missstände auch beim Namen genannt werden. Und da stößt er bei seinem Volk als erstes auf dessen mangelnde Geistesausstattung. Zitat: Unsere Bildungspopulation wird von Generation zu Generation immer dümmer. Der Anteil der intelligenten Leistungsträger fällt kontinuierlich ab. Zitat Ende. So denkt ein Vertreter der staatlichen Elite. Wenn eine wachsende Zahl von Menschen weder vom Staat noch von der Wirtschaft gebraucht wird, dann müssen die zu dumm dafür sein. Als erfolgsverwöhnter Regierender geht er davon aus, dass die Eliten schon im eigenen Interesse das Nötige für eine erfolgreiche Benutzung des Volkes tun. Und wenn die nicht eintritt, dann muss es an den Menschen liegen. Sie, die Menschen, werden immer untauglicher für ihre Benutzung. Sie müssen also eine Art Defekt haben. Ihnen fehlt die nötige Intelligenz. Das ist für ihn die Fähigkeit, um von Staat und Wirtschaft hergenommen werden zu können. Auf die Sache mit der Intelligenz, was es damit auf sich hat, kommen wir später noch ausführlich zu sprechen. An dieser Stelle wollen wir nur darauf hinweisen, Intelligenz geht in den Augen dieses Elite-Menschen ganz in den Fähigkeiten auf, die Staat und Wirtschaft verlangen, um die Leute für ihre Interessen in Dienst zu nehmen. Und in dieser Hinsicht erntet ein Sarrazin von der kritischen Öffentlichkeit keine Kritik. Diese Sorte Beurteilung der Leute und aller ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse als Manövriermasse für den nationalen Erfolg war locker abgehakt. Das ist in unserer freien Marktwirtschaft offenbar total normal. Die aktuelle kritische Besprechung von Sarrazins Ergüssen setzt erst da an, wo sie ins biologisch-rassentheoretische übergehen. Doch, wie gesagt, dazu erklären wir nachher noch einiges mehr.
Ja, also der Bevölkerungspolitiker Sarrazin ist der Auffassung, wen die Marktwirtschaft überflüssig macht, der ist selber schuld und ist zu viel. Dann denkt der Bevölkerungspolitiker Sarrazin weiter und holt zum nächsten Schlag aus. Statt dass die Unnützen sich vom Acker machen, wenn ihr Arbeitsplatz wegrationalisiert wurde, bleiben sie einfach da und richten sich glatt in den Verhältnissen ein. Sie leben ihren Stiefel, Zitat war das gewesen, so drückt Sarrazin das aus, und zwar im unüberhörbaren Tonfall des Vorwurfs. Schon wieder stark. Sonst wird doch von diesen Leuten, den Hartz-IV-Empfängern und so weiter, gerade gefordert, dass sie sich gefälligst mit den paar Euros einrichten, die der Staat ihnen zubilligt. Als wäre das nicht genau das übliche Anforderungsprofil an die sogenannte Unterschicht. Sich anpassen, sich ruhig verhalten und nicht auffallen. Sarrazin dreht die Sache hier mal rum. Weil diese Leute sich mangels sonstiger Perspektiven in den elenden Verhältnissen einrichten, in die man sie getunkt hat, wollen sie gar nichts anderes als ihr armseliges Dasein, meint der Sarrazin. Und an diesem armseligen Dasein streicht der Sarrazin das Armselige sofort durch. Die Beweisführung dafür ist für den Volkssortierer Sarrazin mit dem Deuten auf das Faktum fertig. Sonst würden diese Typen, wie er sich ausdrückt, doch in ihrer abgehängten Ecke nicht einfach ihren Stiefel leben.
Aber das ist für Sarrazin nur der Einstieg, nämlich für seine Tiraden gegen die bisherige Zuwanderungspolitik und vor allem gegen die Zuwanderer. Als politischer Verwalter der nationalen Ressourcen, Intelligenz und Integrationsbereitschaft fängt Sarrazin an, den Berliner Volkskörper nach tauglichen und untauglichen Volksgruppen, nach Nützlingen und Schädlingen durchzumustern. Er sieht die für den Bedarf von Kapitalisten zu vielen Leute, die aus der Perspektive der Standortnützlichkeit bloß stören und eigentlich gar nicht zu einem produktiven Volkskörper dazugehören. Da fragt er sich, wo kommt die Mehrzahl von denen bloß her? Und da fallen ihm sofort die ausländischen Billigarbeitskräfte ein, die wegen des Arbeitskräftebedarfs der deutschen Marktwirtschaft einst hergeholt wurden und nunmehr dank der Fortschritte dieser Marktwirtschaft keine Beschäftigung mehr finden. Dass also Zuwanderer im Heer der Arbeitslosen überdurchschnittlich vertreten sind, darauf deutet Sarrazin, der übrigens als Berliner Finanzsenator viel zur Herstellung solcher Elendsexistenzen beigetragen hat. Darauf deutet Sarrazin also hin, um die Masse der Arbeitslosen nach ihrer nationalen Herkunft zu sortieren. Dem deutschen Bevölkerungspolitiker ist arschklar, der aus fremden Nationalitäten bestehende Bodensatz der kapitalistischen Sortierung gehört einfach nicht hierher. Araber und Türken, dieser Teil muss sich auswachsen, sagt Sarrazin und erklärt auf Nachfrage des Interviewers, was er damit meint. Diese Leute müssen alles ablegen, was sie als Araber und Türken kenntlich macht. Oder sie haben in Deutschland nichts verloren.
Ja, auf die von auswärts mitgebrachten Sitten und Gebräuche dieser Völkerschaften deutet Sarrazin, um an ihnen sein längst feststehendes Urteil zu bebildern, dass diese Leute ein Schaden für Deutschland sind. Bevölkerungspolitiker, und wir konstatieren wieder, da steht der Herr Sarrazin wirklich nicht isoliert da. Bevölkerungspolitiker interessiert alles an ihrem Menschenmaterial, das sie sortieren. Die Schulabschlussquoten, die Stellung in der Konkurrenz, die Gesinnung, die Art zu leben, von deutschen Gewohnheiten abweichende religiöse oder moralische Eigenheiten und so weiter. All das geht Bevölkerungspolitiker etwas an, weil sie die Menschen damit an den in Deutschland verbindlichen Maßstäben für eine herrschaftsdienliche Manövriermasse messen. Und Abweichungen davon werden den Betroffenen als ihr völkischer Defekt zur Last gelegt. Ein Ausgrenzungswille, der nur die notwendige andere Seite des Standpunkts eines unbedingten deutschen Rechts auf kapitalistischen Welterfolg darstellt. So ein Ausgrenzungswille gibt dem Sarrazin seine Tiraden gegen muslimische Zuwanderer ein. Zitat Sarrazin: Ständig werden Bräute nachgeliefert. Das türkische Mädchen hier wird mit einem Anatolen verheiratet. Der türkische Junge bekommt eine Braut aus einem anatolischen Dorf. Bei den Arabern ist es noch schlimmer. Und, weiteres Zitat: Die Araber und Türken haben einen 2- bis 3-mal höheren Anteil an Geburten, als es ihrem Bevölkerungsanteil entspricht. Zitat Sarrazin Ende. Tja, 6 Kinder von deutschen Eliteeltern, oder vielleicht auch ausländischen, aber jedenfalls Eliteeltern, das ginge in Ordnung. Damit ließe sich staatlicherseits was anfangen. Aber diese Elendsfiguren, die von der staatlichen Stütze leben, die genügen den Ansprüchen des deutschen Ressourcenverwalters in keiner Hinsicht. Also, sie sind unbrauchbar, dumm und sittlich verwahrlost, sagt Sarrazin. Und Sarrazin weiß warum. Bei dieser Landsmannschaft paart sich die Unfähigkeit, all die Leistungen einer Volksmanövriermasse zu erbringen, auf die ihre politische Führung einfach einen Anspruch hat, mit dem Unwillen, sich dergestalt ein- und unterzuordnen. Sie sind, Zitat Sarrazin, weder integrationswillig noch integrationsfähig. Viele von ihnen wollen keine Integration, sondern ihren Stiefel leben. Zudem pflegen sie eine Mentalität, die sie als gesamtstaatliche Mentalität aggressiv und atavistisch macht. Zitat Sarrazin Ende. Das ist mal eine schöne Klarstellung, was dieser Bevölkerungspolitiker unter Integration versteht. Und wir konstatieren wiederum, womit er in der Bundesrepublik Deutschland schon wieder keineswegs eine kleine radikale Minderheit repräsentiert. Integration im Sinne eines Bevölkerungspolitikers meint den bedingungslosen Willen, sich in die deutsche sittliche Gemeinschaft einzuordnen. Ganz unabhängig davon, was Staat und Kapital mit den Leuten veranstalten, sollen die Leute diesen Staat als Heimat ansehen. Und es ist auch ganz klar, wie das mit der Heimat gemeint ist. von wegen Wohlfühlen und Saus und Braus für die Insassen der Heimat. Nein, Heimat ist gemeint als, die Leute gehen mit ihrem Laden, bloß weil es ihr Laden ist, durch dick und dünn. Sie legen also einen deutschen nationalen Fundamentalismus an den Tag, wie ihn ein Nationalist in Führungsposition von deutschen Eingeborenen offenbar mit größter Selbstverständlichkeit erwartet. Das ist das Integrationsgebot an die Zugewanderten. Ein bedingungsloses Dazuhalten zum eigenen Laden. Und ein Sarrazin mag Arabern und Türken, den berechnungslosen Patriotismus von Deutschen einfach nicht zutrauen, wo sie doch in seinen Augen eigentlich Diener fremder Herren sind.
Mit dieser Optik kommt Sarrazin zum Höhepunkt seiner Abrechnung. Wer sich der Integration, wie bereits erklärt, das ist die bedingungslose Unterwerfung unter das, was in Deutschland zählt, bis in die Gestaltung des Privatlebens hinein, wer sich der Integration entzieht, der ist gefährlich. Wer sich so benimmt wie die Türken und Araber, wer sich die Bräute im anatolischen Dorf sucht, statt in der deutschen Disco, der hat eine feindliche Absicht. Der ist nicht nur ökonomisch nutzlos, der ist vor allem volksfremd. Und wenn er als solcher Nachwuchs produziert wie die Karnickel, dann ist das ein aggressiver Akt gegen Deutschland. Eine Art hinterhältiger Kriegsakt. Ein Zitat dazu: Die Türken erobern Deutschland genauso, wie die Kosovaren das Kosovo erobert haben. Durch eine höhere Geburtenrate. Zitat Ende. Ausländer, die sich nicht in deutschen, sondern in türkischen Heimatvereinen organisieren, die in die Moschee statt ins deutsche Gotteshaus gehen, sind Volksfremde. Und die stehen unter dem Generalverdacht, Volksfeinde zu sein. Die als nutzlos beschimpften Elendsgestalten gelangen so bei Sarrazin zu einer zweifelhaften Ehre. Die von der hiesigen Mehrheitsgesellschaft abgehängten und ausgegrenzten Migranten-Communities, auf die niemand Rücksicht nimmt, kommen auf einmal in den Rang eines Subjekts der Verhältnisse. Sie sind die fünfte Kolonne des Feindes, die einen Eroberungsfeldzug auf deutschem Boden in Angriff genommen hat. Nämlich dadurch, dass sie mehr Kinder werfen als die Einheimischen. Brutaler kann man die Beschaffenheit des nationalistisch-elitären Herrschaftsstandpunkts nicht zum Ausdruck bringen, der noch in jedem demokratischen Politiker in der Politiksparte Bevölkerungspolitik mit ihren allseits publik gemachten sogenannten demografischen Herausforderungen total vertraut ist. Je mehr eigene deutsche Kinder geworfen werden, umso besser. Und wem gehören diese Kinder dann? In der maßgeblichen Optik des Bevölkerungspolitikers ganz klar dem Staat, der mit ihnen ganz fundamentalistisch als seinem Menschenmaterial und mit dessen unbedingter Gefolgschaft rechnet, noch bevor die Projekte überhaupt feststehen, für die er dieses Material hernehmen will. Und weil jede nationale Elite für den eigenen Laden eben diese Optik anwendet, ist es für sie auch gleich so selbstverständlich, dass das Menschenmaterial eines fremden Staats, das sich hierzulande unnütz herumtreibt, nur die feindliche Übernahme, diesmal nicht kapitalistischer, sondern völkischer Art im Sinne haben kann und einen Ersatzkrieg mit der Geburtenrate führt.
Tja, also schon bemerkenswert, die Gewaltfantasien, die einem führenden Bevölkerungspolitiker da offensichtlich total geläufig sind. Ersatzkrieg mit der Geburtenrate. Nur, auch hier kommen wir wieder nicht umhin zu konstatieren, da ist der Sarrazin alles andere als ein Extremist. Bevölkerungspolitik geht überhaupt nur so. Jeder Bevölkerungspolitiker denkt in diesen Kategorien und seine Ratgeber aus der Öffentlichkeit, die denken in denselben Kategorien. Das Gleiche gilt auch für die Fortsetzung, die der Sarazin jetzt macht. Er geht nämlich nicht nur auf die Ausländer los, sondern auch auf das hiesige Sozialsystem. Und zwar sieht er in dem die Bedingung, die es den Ausländern erlaubt, ihren, so seine Ausdrucksweise, ihren Stiefel zu leben, den er verabscheut. Das Sozialsystem, welches die in der Konkurrenz aussortierten Armen betreut und verwaltet, ist aus seiner Sicht ein einziges Hindernis dafür, der Ausländermannschaft genau die Beine zu machen, die Herr Sarrazin ihnen wünscht. Für ihn sind die USA hier ein leuchtendes Vorbild. Zitat Sarrazin: In den USA müssen Einwanderer arbeiten, weil sie kein Geld bekommen und werden deshalb viel besser integriert. Man hat Studien zu arabischen Ausländergruppen aus demselben Clan gemacht. Ein Teil geht nach Schweden mit unserem Sozialsystem. Ein anderer Teil geht nach Chicago. Dieselbe Sippe ist nach 20 Jahren in Schweden immer noch frustriert und arbeitslos. In Chicago hingegen integriert. Der Druck des Arbeitsmarktes, der Zwang zum Broterwerb, sorgen dafür. Zitat Sarrazin Ende. Tja, einerseits ist das, was der Mann hier von sich gibt, klar realitätsfremd und absurd. Er tut so, als gäbe es hierzulande im bundesdeutschen Sozialstaat keinen Druck des Arbeitsmarkts. Und als würde der hiesige Sozialstaat den arbeitslosen Türken und Arabern ein bequemes Leben ermöglichen und sie ansonsten in Ruhe lassen. Es wäre ihre kümmerliche Stütze, eine Wohltat aus der Staatskasse. Und als würde sich das sozialstaatliche Prinzip namens Fördern und Fordern nicht schlichtweg auflösen in die Forderung an die Stützeempfänger, jede Arbeit anzunehmen und sich dafür fit zu halten, auch wenn sie gar keine bekommen. All das ist Sarrazin natürlich nicht entgangen. Er hat ja selber an diesen skandalösen Zuständen kräftig mitgestrickt als führender Politiker in Berlin. Bloß, diese deutsche Führungskraft, Thilo Sarrazin, ist dermaßen besoffen von ihrem Ideal eines nützlichen, produktiven Volkes, dass der Herr Thilo Sarrazin die wirklichen Zumutungen des Sozialstaats an die Leute, ihre Brauchbarkeit zu erhalten, gar nicht mehr wahrhaben will. Er meint es bitter ernst damit. Der Sozialstaat würde durch zu große Rücksichtnahme gegenüber den von ihm Betreuten Schaden anrichten. Im Weltbild des Herrn Sarrazin verhindert dieser Sozialstaat zum einen, dass sich die von ihm entdeckten völkischen Tauglichkeitsunterschiede im Alltag der Konkurrenz gerechterweise Bahn brechen und sich die untauglichen bis unwerten Türken und Araber in einer Art sozialen Auslese quasi von selbst auswachsen, wie der Sarrazin das ja nennt. Am Fall USA will er zeigen, dass der Zwang zum Broterwerb dann am besten wirkt, wenn es gar keine Aussicht auf Broterwerb gibt. In den Augen dieses elitären Aufsehers über das deutsche Sozialwesen wirkt die Peitsche des Arbeitsmarkts so durchschlagend, dass diese Sorte von Umwelt dem Einwanderer nach USA sogar das Araber- und Türkengehen auswachsen lässt. Habe ich jetzt immer gesprochen in der Denkungsweise von dem Herrn Sarrazin. Das Problem am Sozialstaat sieht Sarrazin darin, statt sich darauf zu verlassen, dass der Arbeitsmarkt schon von sich aus die schlechten Volkseigenschaften gewissermaßen herausmändelt, erspart der Sozialstaat nicht nur, aber vor allem den ausländischen Arbeitslosen den Druck des Arbeitsmarkts und macht sie so zu Parasiten, die einfach hier bleiben, weil man ihnen hier ständig Hilfe reindrückt. Das ist die eine Botschaft, an der dem Herrn Sarrazin gelegen ist. Die heißt, Sozialstaat verhindert den für den Kapitalstandort Deutschland nützlichen Zwang zum Konkurrieren auf Seiten der Lohnabhängigen. Woher kommt einem diese Botschaft bloß so total bekannt vor? Erfinder davon ist der Thilo Sarrazin jedenfalls nicht.
Zum anderen will Sarrazin auch eine dringliche Botschaft für den praktischen Umgang mit den Ausländern loswerden. Hier sieht er eine echte Gefahr, leistet sich Deutschland doch mit seinem Sozialstaat eine offene Flanke gegenüber dem ausländischen Feind. Die Ausländer kommen nämlich nach dieser Logik nach Deutschland bloß, weil sie es sich im hiesigen sozialen Netz gemütlich machen wollen. Und dann nimmt in der sarrazinschen Ableitung die feindliche völkische Übernahme Deutschlands ihren Lauf. Seine Schlussfolgerung daraus, er sagt und fordert, keine Transferleistungen mehr für Ausländer. Unter dieser Überschrift listet er dann in seinem neuen Buch ellenlang die Schikanen auf, die er sich für diese Leute vorstellen kann. Und wieder kriegt unser einer dabei ein ganz klares Déjà-vu-Erlebnis. Dieser Mann denkt nur konsequent zu Ende, was in Deutschland längst schon sozialpolitische und ausländerpolitische Praxis ist. Vor seinem Interview mit der genetischen Ausstattung der Juden und Basken hat Sarrazin gelegentliche Rassismusvorwürfe, die ihm aus dem linken Lager gemacht wurden, damit gekontert, dass er doch gar nichts gegen Ausländer habe. Es müssten eben nur die Richtigen sein. Er kennt nämlich den entscheidenden Unterschied zwischen den passenden und unpassenden Kandidaten für Zuwanderung. Wenn sie der deutschen Nation nützen, dann gilt der nationale Vorbehalt natürlich nicht. Wertvoll für Deutschland sind die, die Deutschland voranbringen. Noch ein Zitat von Sarrazin. Meine Vorstellung wäre, generell kein Zuzug mehr, außer für Hochqualifizierte. Osteuropäische Juden mit einem um 15% höheren IQ als dem der deutschen Bevölkerung, erstaunlich, gibt es so etwas, das würde mir gefallen. Zitat Ende. Die wären dann auch ein positiver Beitrag zum deutschen IQ-Niveau. In seiner eigenen Volksmannschaft fehlt es ja offenbar auch an sogenannten intelligenten Leistungsträgern. So denkt also eine deutsche Elite-Persönlichkeit mal ganz frei über die staatliche Manövriermasse Volk nach. Als Politiker daran gewöhnt, die Masse nach ihren Beiträgen für den Erfolg der deutschen Wirtschaft und Nation zu taxieren und zu sortieren, muss das deutsche Volk in seinen Augen noch erheblich zulegen. Am liebsten würde er die Intelligenz der ganzen Welt einsacken und für Deutschland nutzbar machen. Bemerkenswert daran ist auch der Größenwahn dieses global denkenden demokratischen Bevölkerungspolitikers. Der Größenwahn ist aber ganz sicher kein Privileg des Sarrazin. Das Copyright auf den Spruch, wir brauchen Ausländer, die Deutschland nützen und keine Ausländer, die Deutschland bloß ausnützen, hat nach unserer Erinnerung der damalige bayerische Ministerpräsident und jetzt hochgeachtete Elder Statesman Günther Beckstein. Sarrazin hat mit seinem Interview und dem neuen Buch ganz gezielt gegen die berühmte Political Correctness der geistigen Richtlinie für den öffentlichen Diskurs in der Bundesrepublik verstoßen. Er weiß, dass deutsche Nationalisten arbeitslose Türken und ihre sogenannten Parallelgesellschaften nicht leiden können. Er ärgert sich darüber, dass gerade die Angehörigen der Elite in der Öffentlichkeit seinen rassistischen Standpunkt, den er die Wahrheit über die Türken nennt, nie so unverblümt aussprechen. Und er ist unzufrieden damit, dass immer wieder von einem Türkenproblem geredet wird. Sarrazin entdeckt in dieser Redeweise immer noch viel zu viel positiven Bezug auf dieses Völkchen. Ihn ärgert, dass darin immer noch ein Stück weit anerkannt ist, dass diese Leute nun einmal da sind, dass man etwas für sie tun muss, dass es ein sogenanntes Integrationsproblem in dem Sinne gibt, dass Zuwanderer und Inländer was dafür tun müssen. Ihm sind diese Sprachregelungen viel zu leisetreterisch, in die Ausländer- und Migrationspolitik der Bundesrepublik Deutschland eingekleidet wird. Und diese Politik ist ihm längst nicht scharf genug. Um diese Botschaft zu lancieren, hat Sarrazin es sich herausgenommen, in aller Öffentlichkeit seine Verachtung der Türken rauszulassen. Ein weiteres Zitat von ihm, er sagt: Ich muss niemanden anerkennen, der vom Staat lebt, diesen Staat ablehnt, für die Ausbildung seiner Kinder nicht vernünftig sorgt und ständig neue kleine Kopftuchmädchen produziert. Zitat Ende. Das war der sogenannte Tabubruch des Herrn Sarrazin. Nicht das gemeine Volk und auch nicht als rechtspopulistisch abgestempelte politische Außenseiter, sondern ein Elitemensch in Amt und Würden legt sich an mit den offiziellen Sprachregelungen der Integrationspolitik und fordert von der politischen Führung noch viel mehr nationalistische Konsequenz im Umgang mit unerwünschten Migranten und Ausländern.
Okay. Nach Sarrazins Interview vom letzten Jahr, mit dem wir bisher, mit dem Zitatmaterial daraus, wir bisher auch unsere Sendung bestritten haben. Also nach diesem Interview von vor einem knappen Jahr, da war die Stimmung unter den offiziellen deutschen Meinungsmachern ziemlich zweideutig. Einerseits waren die Fans von Sarrazin, aber auch die allermeisten Kritiker von Sarrazin sich darin total einig, dass der Mann ein sauwichtiges nationales Thema erwischt hat. Nämlich die Probleme, die die Zuwanderung von Ausländern nicht etwa den Zuwanderern macht, sondern der deutschen Nation macht. Und ihren eingeborenen deutschen Insassen mit ihren Überfremdungsängsten. Andererseits, musste der Mann denn dafür gleich so garstige Sprachregelungen wie die von den Kopftuchmädchen etc. bemühen? Die ehrenwerte Repräsentanten der deutschen Politik, wie unsere Bundesbank oder die Bundesregierung, daheim und auswärts in Verlegenheit bringen? Also so zweideutig etwa die Stimmungslage nach Sarrazins Wortmeldung von vor einem Jahr. Jetzt hat er also dieses Buch nachgelegt, hat damit die Debatte der letzten 14 Tage bestimmt. Und in dieser Hinsicht kriegt man bei der jetzigen Debatte das Gefühl, dass der Herr Sarrazin besagten Repräsentanten der deutschen Öffentlichkeit den Gefallen getan hat, dass sie sich nunmehr trotz der allseits geteilten nationalen Problemdiagnose in Sachen Integrationspolitik zugleich glaubwürdig von ihm distanzieren können. Und zwar genau entlang der von Sarrazin in Interviews nachgeschobenen Sprachregelung von den Genen, die völkische Kollektive in ihrem Volkscharakter bestimmen sollen, und in welchem Zusammenhang der Sarrazin dann auch direkt die Juden benannt hat. Also ich hatte das Gefühl, seit der Sarrazin zum ersten Mal dann in diesem Interview mit der Welt am Sonntag das abgelassen hat, mit den Genen, die auch das jüdische Volk bestimmen sollen. Ich hatte das Gefühl, da ging ein gewisses Aufatmen durch unsere bundesdeutsche öffentliche Elite im Sinne von, der damit bemühte Biologismus, den kennen wir doch noch aus der Rassenlehre des Dritten Reiches. Und von daher weiß man doch endlich mal zweifelsfrei um seine Verwerflichkeit. also an der sprachlichen Verwandtschaft zur geächteten Rassenlehre des Dritten Reiches, da scheiden sich also jetzt die Geister. Tja, allerdings drängt sich uns sogleich der Verdacht auf, dass die demokratischen Anti-Gentypen, also die demokratischen Antirassisten, diesseits dieser Abgrenzung mit dem Gen noch sehr viel von den Auffassungen teilen, die der Herr Sarrazin dem demokratischen Deutschland von heute offeriert. Beispiele. Nehmen wir mal die Sache mit der Intelligenz. Da lohnt es sich, die Zurückweisungen zu besichtigen, die der Sarrazin sich da eingefangen hat mit seinem Spruch, die Intelligenz wäre nach Einsichten der Wissenschaft zwischen 50% und 80% genmäßig determiniert oder so ähnlich. Ja, ich hätte solche Sprüche zurückgewiesen, zum Beispiel mit dem Argument, es ist ein totaler gedanklicher Fehler, die menschliche Verstandestätigkeit, bei der es um Wille und Bewusstsein geht, mit Naturmerkmalen wie dem Wachstum der Fingernägel oder der Anzahl der Hautpigmente in eins zu setzen. Dieser gedankliche Fehler, der verrät ein Interesse. Wer ihn begeht, der will Resultate der Konkurrenz in der Gesellschaft, wo es um die Einordnung der Leute in das Oben und Unten einer Klassengesellschaft zu tun ist. Also der will die Resultate der Konkurrenz in der Gesellschaft erstens diesen Leuten selber in die Schuhe schieben und zweitens ihre Zugehörigkeit zu vorgeblich höher- oder minderwertigen völkischen Kollektiven dafür verantwortlich machen, was der kapitalistische Konkurrenzkampf mit den Leuten angestellt hat. So hätte ich die Zurückweisung gemacht. Aber auf solche Sorte Zurückweisung, da kann man lange warten in unserer Öffentlichkeit. Stattdessen kriegt man als Widerlegung von Sarrazin Folgendes zu hören. Die Sache mit der Naturausstattung von Individuen oder Völkerschaften in puncto Intelligenz, naja, das geht durchaus in Ordnung. Nur, in welchem Ausmaß die Naturausstattung von Individuen oder Völkerschaften ihre Intelligenz und damit zugleich ihren Konkurrenzerfolg festlegt, in welchem Ausmaß das passiert, das hat die Wissenschaft noch lange nicht herausgebracht. So hat sich zum Beispiel dem Sarrazin seine Kronzeugin, die er dauernd zitiert, diese Schweizer Intelligenzforscherin Stern, von ihrem Fan Sarrazin abgegrenzt. Und ich finde das eine ziemlich kongeniale Abgrenzung. Die Intelligenzforschung, heißt es da, die ist bei der Identifizierung von Determinanten der Intelligenz noch nicht so weit, wie Herr Sarrazin es behauptet. Vielleicht kommt die Wissenschaft auch gar nie so weit. Aber die Idee einer Festgelegtheit per Naturausstattung, die darf sich schon mal als wissenschaftlich gediegenen Gedanken in die Welt setzen. Ja, der nächste Konter gegen Herrn Sarrazins Propaganda des Gens war gewesen: Die Wissenschaft kennt ja nicht bloß die Natur, sondern sie kennt noch ein zweites Prinzip, das die Festgelegtheit der Leutchen bebildet, nämlich die Umwelt. Naja, dazu mal Folgendes. Wem beim Anblick des Sprösslings einer ihm bekannten Familie der Spruch einfällt, kein Wunder bei der Herkunft, der hat beim Stichwort Herkunft die der Urheber der Festlegung beim Sprössling sein soll, sogar noch die Auswahl zwischen einerseits Natur und andererseits Familie oder auch Schicht. oder auch Kultur. Ja, Kultur. Sarrazin selber vermeidet in seinem 400-Seiten-Schmöker sogar noch den Terminus Gen und spricht in diesem Buch lieber von der andersartigen Kultur der Muslime. Das tut scheinbar denselben Dienst wie die Sprachregelung Gen. Offenkundig meint der Sarrazin damit dieselbe Idee einer fundamentalen Festgelegtheit nationaler Kollektive. Für dieses Urteil, die sind nun einmal so, sind bei Sarrazin Kultur und Gen offenbar austauschbare Etiketten. Ja, und die Wissenschaft? Die Wissenschaft assistiert dabei mit der Botschaft, dass die Ermittlung des jeweiligen speziellen Mischungsverhältnisses zwischen Gen und Umwelt eine höchst komplexe Angelegenheit sei, so dass nach Auffassung der modernen Wissenschaft jedenfalls Gen und Umwelt als zwei Varianten von Determinanten der Resultate der kapitalistischen Konkurrenz friedlich miteinander koexistieren können. Allerdings, Folgendes ist schon auch noch festzustellen. Eine Differenz in Sachen Festgelegtheit können die Anhänger der Umwelttheorie allerdings schon in Anschlag bringen. Sie können diese Auffassung nämlich auch so auslegen, dass zwar eines auch bei Ihnen so feststeht wie nur was, nämlich die Festlegung der Gesellschaft in ein Oben und Unten, in Arme und Reiche, in Führer und Geführte, in Elite und Masse. Was aber nicht feststeht, das ist, wer, welches Individuum, die vorausgesetzten Posten in der gesellschaftlichen Hierarchie ergattern und besetzen kann. Jeder kann aufsteigen in der vorausgesetzten gesellschaftlichen Hierarchie. Jeder kann aufsteigen. Das ist das demokratische Sonderangebot zur Versöhnung mit der Klassengesellschaft und ihren bleibenden Scheidungen und Sortierungen. Jeder kann aufsteigen. Auch Migranten. Tja, offenbar wirkt dieses Angebot. Das ist mir daran aufgefallen. Man hat ja jede Menge von Zuwanderern durch die Talkshows gereicht, die es zu etwas gebracht haben. Und diese hiesigen Zuwanderer, die es zu etwas gebracht haben, die nehmen dieses Aufstiegsangebot jedenfalls so ernst, dass sie sich, die durch das deutsche Abitur mit Note 1,6 geschafft haben und dann ein innovatives Unternehmen gegründet haben, dass sie sich also von Sarrazins Gentheorie ganz höchstpersönlich beleidigt sehen. Für solche Leute und ich habe den Eindruck, überhaupt für die Mehrzahl der Kritiker von dem Sarrazin, für solche Leute wäre ohne die Sarrazins der Laden Deutschland offenbar ganz fundamental in Ordnung.
So, damit nähert man sich dem politischen Kern des öffentlichen Streits. Die Elite Deutschlands plädiert mehrheitlich dafür, dass man nicht ganze Bevölkerungsteile davon ausnehmen soll, dass sie sich in Deutschland gut aufgehoben fühlen. Dafür steht die Figur des migrantischen Aufsteigers, ganz egal, wie viele Migranten dann überhaupt irgendeine Sorte Aufstieg schaffen. Der einschlägige Vorwurf an Sarrazin lautet, er lege Ausgegrenzte auf ihre Ausgrenzung fest und spalte so das Land, das doch nichts so sehr verdient wie die Harmonie und die Loyalität aller seiner Insassen. Und zwar über alle die ökonomischen, sozialen und politischen Gegensätze hinweg, die die Marktwirtschaft Marke Deutschland ausmachen. Kein Wunder, dass für Deutschlands Öffentlichkeit auch feststeht, wer die eigentlichen Opfer der Migranten- und Ausländerhetze sind, zu deren Fürsprecher sich ein Bundesbankdirektor da gemacht hat. Da ist an erster Stelle die Bundesbank zu nennen. Deren höchst ehrenwertes Amt einer geld- und kreditpolitischen Versorgung des Standorts Deutschland bzw. das tolle Ansehen, das sie sich mit dem politischen Management der nationalen Marktwirtschaft verschafft hat, das leidet unter Sarrazins ausländerfeindlichen Sprüchen. Und überhaupt leidet das Ansehen der deutschen Politik, wenn einer ihrer führenden Repräsentanten mit hässlichen Tönen gegen Ausländer Furore macht. Das haben wir gerne. Der offizielle deutsche Nationalismus setzt sich ins Recht, wenn er sich vom Nationalismus à la Sarrazin am Terminus-Gen abgrenzt. Und dieser offizielle deutsche Nationalismus greift noch den dicken Zuspruch auf, den Sarrazin bei der Mehrzahl der eingeborenen deutschen Nationalisten findet, um die Ausländer und Zuwanderer daran zu erinnern, dass sie in Sachen Integration eine Bringschuld hätten, dass sie sich hierzulande also gefälligst so benehmen sollen, so unauffällig, so systemkonform, so brav, so patriotisch, dass sie eingefleischten deutschen Nationalisten deren Ängste vor Überfremdung, wie es so heißt, nehmen. Dass die Migranten und deren Repräsentanten sich an diesem Auftrag abarbeiten, auch wenn der gar nicht erfüllbar ist. Das ist die Leitlinie deutscher offizieller Integrationspolitik. Und zwar unter Berufung darauf, dass das amtliche, bessere Deutschland einem seiner Angehörigen, dem Provokateur Sarrazin, mit seiner Präferenz für die Gentheorie der Festgelegtheit hochoffiziell seine Grenzen gezeigt hat. Die Affäre Merkel, Gabriel etc. contra Sarrazin, das ist also ein einziges Festival des Nationalismus. Die beiden Parteien können sich zwar nicht leiden, was man nicht zuletzt daran sieht, dass Sarrazin wohl sein Amt verlieren wird, dass man zumindest versuchen wird, ihm das Amt streitig zu machen. Auf der anderen Seite ist doch sehr deutlich zu bemerken, dass all die Ergüsse des Sarrazin, die er als, wie er sich versteht, als Vorreiter einer neuen Integrationspolitik, dass die sehr fruchtbar genutzt werden, um diese neue Integrationspolitik auf den Weg zu bringen. Wir haben sicherlich noch einiges zu erwarten.